Danke, dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt.
Schön, euch heute zu sehen am Karnevalssonntag hier in Köln, in unserer geliebten Stadt. Super, dass du da bist. Wir steigen jetzt ein in unsere Predigtserie, die wir heute beenden. Sie heißt Unashamed und ist jetzt schon seit 5 Teilen unsere Serie, in der wir uns auseinandersetzen mit verschiedenen Themen, die Paulus zu dieser jungen Gemeinde in Rom schreibt. Ich möchte euch ganz kurz hinweisen zu diesen Flyern, die auf eurem Sitzen liegt. Denn nächsten Sonntag starten wir eine neue Serie und die heißt Jesus ist. Und die Frage ist, wie würdest du diesen Satz beenden? Und das ist so ein bisschen der Kerngedanke von unserer Idee, diese Serie zu starten. Da ist auch eine Einladung für Ostern drin. Wir werden Ostern wieder taufen. Und zwar genau hier vorm Synodom im Mediapark. Den haben wir gemietet für den Tag. Das wird ein toller, einmaliger Sonntag, wo ich euch ermutige, Freunde einzuladen und Verwandte und Kollegen und Nachbarn. Wenn du dich selber taufen lassen möchtest, komm gerne zu uns. Wir würden es lieben, das möglich zu machen. Also, wir schließen heute unsere Serie ab, Unashamed. Und ich habe den Titel gewählt für meine Predigt heute, Vergessene Worte. Vergessene Worte. Und ich würde gerne nochmal beten zum Start und euch bitten, einmal nochmal aufzustehen. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für deine Gegenwart in diesem Raum. Und wir wollen unsere Herzen, unsere Ohren jetzt öffnen für das, was du sagen möchtest. Ich danke dir, dass du jeden kennst, jede Lebenssituation, jeden Umstand, Herr, und ich bete, dass du heute hineinredest in unser Leben, dass wir heute verändert herausgehen, dass wir eine neue Erkenntnis haben, neue Offenbarung, dass du in unser Leben hineinsprichst, Vater. Ich danke dir, dass dein Wort lebt und aktiv ist und Jesus, wir wollen einfach dir die Ehre geben und wir beten, Jesus, dass du uns heute einfach mit deiner Liebe überschattest, dass wir einfach merken, wie groß und überwältigend deine Liebe in unserem Leben ist. Und wir beten für 3 Punkte nachher, in Jesu Namen. Amen, Amen. Sehr gut. Also, Karneval ist ja eine ziemlich spannende Sache. Hier, das ist ja unglaublich. Heute Morgen bin ich mit dem Auto hingekommen, was hier los ist in der Stadt. Und Karneval beginnt ja am 11.11. um 11.11 Uhr und endet am Mittwoch nächste Woche. Und die Zahl 11 ist auch in unserem Leben, mir in meinem Leben, etwas sehr Besonderes im Moment. Denn ich bin dieses Jahr 11 Jahre mit meiner Frau Sarah verheiratet. Und falls du dich wunderst, ich habe mit 12 geheiratet, deswegen sind es schon 11 Jahre. Und wenn du neu in der Kirche bist, dann musst du dich auch nicht wundern, Christen heiraten oft sehr jung. Ne? Den Rest darfst du dir dazu denken. Aber vor ein paar Tagen hat mein Sohn Maxim aus dem Nichts mich morgens gefragt, und beim Aufstehen, wir haben uns angezogen, hat mich gefragt, Papa, hast du Mama geheiratet? Und ich habe gesagt, ja, ich habe Mama geheiratet. Dann hat er gesagt, hast du Fotos? So als Beweis dafür. Und dann haben wir tatsächlich ein Fotoalbum von der Hochzeit rausgeholt und haben uns das zusammen angeguckt, haben durchgeblättert und da waren Hammermomente, weil du plötzlich so eine Zeitreise machst und denkst, boah, vor 11 Jahren, wie sahen wir denn aus? Und was war das denn für ein besonderer Tag auf vielen Arten und Weisen? Und ich hatte letzte Woche eines von vielen Trauvorbereitungsgesprächen, die ich bei uns in der Church habe, weil viele Leute heiraten. Und es ist immer so ein besonderer Moment, wenn man anfängt, über das Eheversprechen zu reden. Weil die Sachen, die man sich da verspricht am Altar, in der ganzen Öffentlichkeit, vor all seinen Freunden und Kollegen und Familie, schon echt krass sind. Und ich habe mich zurückerinnert an den Moment, wo ich mit Sarah da stand und wo wir uns das Eheversprechen gegeben haben und gedacht, Wahnsinn, das waren schon echt krasse Worte. Und wenn man so darüber nachdenkt, und dann habe ich nochmal überlegt, okay, was haben wir da gesagt? Und wir haben Sachen gesagt, dass wir Seite an Seite stehen, in guten und in schlechten Tagen, in Gesundheit und auch in Krankheit, in Reichtum und in Armut, bis dass der Tod uns scheidet. Und ich dachte so, boah, das sind ganz schön krasse Versprechen, die man sich da gibt. Und sie bilden so ein bisschen den Rahmen für die Ehe, für das, was danach kommt. Und sie ist etwas, wo wir quasi dran glauben, dass das unsere Ehe ausmachen soll. Und sie resultiert dann in der Art und Weise, wie wir unser Leben leben. Und ich glaube, so ein bisschen ist das auch im Römerbrief der Fall. Die Kapitel 1 bis 11 waren vollgepackt mit theologischen Statements und krassen Versprechen und Wahrheiten, die Paulus dieser jungen Gemeinde in Rom mitgeben möchte. Wir haben uns Themen angeguckt in dieser Serie wie Rechtfertigung oder Erbsünde oder Heiligkeit, große theologische Konzepte. Und man denkt sich, meine Güte, ich will einfach was wissen, wie ich es bis Freitag schaffe. Ne, gib mir doch mal ein paar praktische Tools. Und die letzten Kapitel im Römerbrief 12 bis 16 macht Paulus genau das, indem er diese Versprechen, diese Wahrheiten, diese Aussagen nimmt und sagt, okay, und was heißt das jetzt für unser Leben als Christ? Und das finde ich total spannend. Und die Gefahr ist so ein bisschen, dass diese Worte, die Paulus uns mitgibt, so ein bisschen in Vergessenheit geraten in unserem Leben als Christen. Und genauso ist es auch mit dem Eheversprechen. Da ist eine Gefahr, dass über die Jahre man so ein bisschen vergisst, was man sich eigentlich versprochen hat. Und ich glaube, es ist super wichtig, dass man sich immer wieder daran erinnert, um was geht es eigentlich? Was habe ich Jesus eigentlich versprochen, als ich Ja zu ihm gesagt habe? Und was bedeutet das jetzt für mein Leben und für die Entscheidungen, die ich jetzt in meinem Leben treffe? Und da möchte ich euch gerne mit hineinnehmen und wir starten in Römer 12, die Verse 1 bis 2. Weil, sag mal weil, weil, ne? Also weil ihr Römer 1 bis 11 gelesen habt, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst und der angemessene und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Ich finde es ein Hammervers. Und das erste Wort, was wir, glaube ich, oft vergessen in unserem Leben als Christ, ist das Wort Opfer. Sag mal Opfer. Ich glaube, dass wir oft denken, dass wir Fortschritte machen können in unserem Leben, ohne Opfer zu bringen. Dass wir Fortschritte machen können, ohne dass es uns was kostet. Dass es nur ein ständiges Nehmen ist, aber kein Geben. Aber ich muss euch sagen, Freunde, das funktioniert nicht. Und das weiß auch schon unser Auto. Ich habe eine Gasanlage in meinem Auto. Ganz spannende Geschichte. Das heißt, man hat zwei Tankanzeigen. Und warum auch immer, ist es bei uns im Auto so, dass die Tankanzeige der Gasanlage mit der Tankanzeige der Benzinanlage verbunden ist. Warum auch immer, ich verstehe es überhaupt nicht. Das heißt, die Benzinanzeige spiegelt nicht den Tank wider, wo Benzin drin ist. Und das ist ein Problem, weil wir nie wissen, wie viel Benzin ist eigentlich im Tank. Und es kam, wie es kommen musste, dass vor 2 Monaten meine Frau auf dem Weg war von der Pfalz zurück nach Köln und auf der Autobahn dieses komische Geräusch gehört hat, was man eigentlich vermeiden möchte, nämlich dass der Motor anfängt irgendwie zu schlucken oder zu stolpern oder und dann war er aus. Und dann ist sie gerade noch so in der Ausfahrt von der Tankstelle reingefahren, das war echt ein Segen, und hat den ADAC gerufen, hat mich angerufen, es war abends und ne, man macht sich Sorgen, man weiß nicht genau, was ist, wie lange dauert das jetzt, und ADAC ist super, kommt super schnell und hat das kontrolliert, hat sie abgeschleppt. Und dann kam dieser peinliche Moment, wo der ADAC-Mitarbeiter gesagt hat, junge Frau, es tut mir sehr leid, aber ihr Tank ist einfach leer. Und dann ja, war so awkward silent. Ne? Und dann, okay, dann müssen wir halt was reintun. Ne? Und dann hat es Gott sei Dank auch wieder funktioniert. Aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ist euch das schon mal passiert? Leerer Tank? Sei ehrlich, komm. Wem ist das schon mal passiert? Okay. Danke für eure Ehrlichkeit. 10 Leute. Unser Auto braucht Benzin. Du musst dem Auto was geben, um vom A nach B zu kommen. Du kannst nicht immer nur fahren, ohne auch was reinzufüllen. In unserem Leben, wenn wir von A nach B kommen, dann müssen wir auch Opfer bringen. Wir müssen was tun, wir müssen was geben, damit das funktioniert in unserem Leben. Alles Großartige in dieser Welt benötigt ein Opfer. Wenn du überlegst, dass wir 11 Jahre verheiratet sind, dann muss auch in der Ehe, müssen auch Opfer gebracht werden, damit so eine Ehe funktioniert. Ehe ist Arbeit. Im ersten Jahr zum Beispiel habe ich gelernt, dass wenn meine Frau sagt, noch 5 Minuten, dass es eigentlich heißt, noch 20 Minuten Opfer bringen. Im Jahr 2 habe ich gelernt, dass wenn der neueste Actionfilm rauskommt, dass es nicht sofort heißt, wir gehen ins Kino, sondern wenn der nächste romantische Komödie kommt, dann, Baby, dann sitzen wir im Kino. Opfer bringen. Es ist nicht mehr mein Kalender, es ist plötzlich unser Kalender. Es ist nicht mehr mein Konto, es ist plötzlich unser Konto. Und ich glaube, dass das total wichtig ist, dass wir das verstehen in unserem Leben, dass Fortschritt immer auch Opfer benötigt. Und das, ich weiß, dass ich jetzt ein paar Sachen gesagt habe, die witzig waren, aber wenn ich in mein Leben schaue und gucke, wo habe ich großen Fortschritt gemacht in meinem Leben, wo habe ich richtige Steps gemacht, dann war das immer in den Zeiten, wo ich auch große Opfer gebracht habe. Wir sind vor ungefähr 4 Jahren nach Köln gekommen und wir wussten nicht genau, wie wir das anstellen, sondern es gab viele offene Fragen für uns als Familie, angefangen von Wohnung und Finanzierung und Arbeitsstelle und Gehalt, aber auch Kirche und wie soll das funktionieren, wo wir als Familie viele Abstriche gemacht haben, um diesen Traum zu leben, den Gott uns aufs Herz gelegt hat. Und das ist halt so wichtig, dass wir verstehen, dass Opfer bringen immer Teil von uns ist. Die Frage ist halt, hat dein Opfer einen Sinn? Wir bringen alle Opfer. Die Frage ist nur, ob du weißt, was du opferst. Und wenn du dieses Jahr gesund leben möchtest und fit werden möchtest, guess what? Dann musst du Opfer bringen. Du musst anfangen zu trainieren und gesünder essen. Ist gar nicht so einfach, wenn man Eiscreme liebt und Schokolade. Wenn du in deiner Leiterschaft ins nächste Level kommen möchtest dieses Jahr, guess what? Du musst Opfer bringen dieses Jahr und Dinge verändern in deinem eigenen Leben und als Familie, egal wo. Und genau das ist, was Paulus hier sagt. Er sagt, weil ihr Gottes Liebe erfahren habt, sollt ihr ein lebendiges Opfer sein. Ihm auf diese Weise zu dienen, ist der wahre Gottesdienst. Der wahre Gottesdienst. Das heißt, dass Paulus uns sagen möchte, dass Gottesdienst mehr ist als ein Sonntag. Gottesdienst ist mehr als heute hier zu sitzen. Gottesdienst bedeutet, dass dein ganzes Leben ein Gottesdienst ist. Dass Gottesdienst für dich ein Lebensstil ist, wo du ein lebendiges Opfer bist, kein totes Opfer. Ein lebendiges Opfer. Und gerade eben haben wir die Kollekten einmal durch die Reihen gegeben und gesagt, dass es Teil ist von der Anbetung. Man kann auch anstatt Kollekte Opfer sagen und wir bringen ein Opfer in dem Moment. Aber das ist nicht alles, das ist nur ein Teil von unserem Leben. Es ist nicht unser komplettes Leben, da was reinzuschmeißen, es ist nur ein Teil davon. Eigentlich, wenn man es mal wörtlich nehmen müsste, müsstest du aufstehen und deine beiden Füße in diesen Eimer stellen und sagen, Gott, ich stelle mich dir ganz zur Verfügung mit meinem ganzen Leben, mit allem, was ich habe und du stellst dich in den Eimer. So, bildlich gesprochen, das brauchst du jetzt nicht machen nächsten Sonntag, aber bildlich gesprochen ist das so ein bisschen, was Paulus hier meint, dass euer ganzes Leben ein lebendiges Opfer sein soll für Gott. Und wir vergessen das irgendwie. Wir vergessen das in unserem Leben, dass Jesus für uns gestorben ist und wir mit ihm wieder auferstanden sind, damit wir ein lebendiges Opfer für ihn sind, dass wir für ihn leben. Er hat so viel mit uns vor. Wie mache ich das? Vers 2. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Und wisst ihr, ich weiß nicht, ob du in Kirche groß geworden bist, ob du schon viele Jahrzehnte in die Kirche gehst, aber ich habe schon einige Predigten zu diesem Vers gehört. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Und die meisten Predigten, die ich bis jetzt gehört habe zu diesem Thema, haben sich sehr stark auf unser Verhalten fixiert, was ich denke eigentlich nicht das ist, was Paulus sagen möchte. Und die haben gesagt, hey, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an. Wehe, ihr macht euch ein Tattoo. Und wehe, ihr habt zerrissene Hosen. Und tanzen gehen geht überhaupt nicht. Und keine Drogen. Und so weiter. Und ich möchte nicht sagen, dass du Drogen nehmen sollst, ne? Versteh mich nicht falsch. Was Paulus hier aber sagt, geht ein Level tiefer. Denn er sagt hier, lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken verändert wird. Nicht euer Handeln. Das heißt, unser Denken bestimmt unser Handeln. Und ich glaube, dass wir viel zu oft über Verhalten reden und viel zu wenig über Denken. Ich glaube, wir müssen unser Denken verändern. Das heißt, Paulus sagt, hey, ihr fangt an, wie die Welt zu denken. Und ich möchte, dass ihr ein anderes Denken habt, dass ihr anders denkt als die Welt. Und Denken, glaube ich, führt immer zu Handeln. Richtiges Denken, richtiger Glaube führt zu richtigem Leben. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass man das versteht, was Paulus hier eigentlich sagt, dass es darum geht, dass wir richtig denken, dass wir unser Denken verändern lassen, dass du verstehst, ich bin ein lebendiges Opfer, ich bin frei, ich habe Freiheit erlebt durch das, was Jesus mir geschenkt hat, ich bin geheilt, ich denke klar, ich denke anders jetzt über Dinge, über die ich vorher gedacht habe. Jesus hat mein Denken verändert und das resultiert in einem veränderten Leben. Wisst ihr, wir sollen nicht so denken wie die Welt. Wenn die Welt voller Angst ist, sind wir voller Glauben. Wenn die Welt eifersüchtig oder süchtig nach Macht ist oder so, sind wir süchtig nach Berufung und dem Sinn unseres Lebens. Wenn die Welt eifersüchtig ist, dann sind wir so, dass wir sagen, hey, wie können wir zusammen besser werden? Wie können wir Gemeinschaft haben? Ne, wenn die Welt sagt, du bist irgendwie gierig und du musst immer mehr und mehr und mehr haben, sagt Jesus, hey, ich habe dir schon mehr als genug gegeben. Und das ist der Unterschied. Und deswegen ist jemand, der ein lebendiges Opfer für Jesus ist, jemand, der ein anderes Denken hat. Wo du verstehst, dass Jesus dein Denken verändert. Tag für Tag, Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt verändert er dein Denken. Und plötzlich siehst du die Welt nicht mehr mit einem Weltfilter, der nur irgendwie Jakarta oder wie auch immer die alle heißen ist, sondern du hast plötzlich einen Filter, der von Jesus geprägt ist. Und du siehst die Welt mit seinen Augen. Und plötzlich verändern sich Dinge. Und plötzlich sind Sorgen und Zweifel, die vielleicht in der Welt sind, nicht mehr in deinem Leben. Warum? Weil der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, in deinem Herzen ist. Deswegen brauchen wir uns nicht Sorgen machen, wie die Welt sich Sorgen macht. Wir brauchen nicht zweifeln, wie die Welt zweifelt. Weil wir Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren haben, sind wir ein lebendiges Opfer. Und jetzt taucht Paulus ein und gibt uns ein wunderschönes Bild von Kirche. Hier steht in Vers 4, so wie euer Körper viele Teile und jeder Körperteil seine besondere Funktion hat, so verhält es sich auch mit dem Leib Christi. Wir sind alle Teile seines einen Leibes und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Und da wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander und jeder Einzelne ist auf den anderen angewiesen. Gott ist gnädig und hat uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat Gott dir zum Beispiel die Gabe der Prophetie gegeben? Dann wende sie an, wenn du überzeugt bist, dass Gott durch dich redet. Besteht deine Begabung darin, anderen zu dienen? Dann diene ihnen gut. Bist du zum Lehren berufen? Dann sei ein guter Lehrer. Wenn du die Gabe hast, andere zu ermutigen, dann mach es auch. Wer Geld hat, soll es aus freien Stücken und ehrlich mit anderen teilen. Gott hat dir die Fähigkeit verliehen, andere zu leiten, dann nimm diese Verantwortung ernst. Wenn du Begabung hast, dich um andere, die es nötig haben, zu kümmern, sollst du es mit fröhlichem Herzen tun. Paulus benutzt hier das Bild von einem Körper. Und das zweite Wort, was wir gerne vergessen, glaube ich, als Christen, ist das Wort dienen. Das erste ist das Wort Opfer und das zweite ist das Wort dienen. Und dienen hat damit zu tun, dass wir etwas abgeben, dass wir etwas geben. Dass es nicht nur darum geht, was zu nehmen, sondern auch etwas zu geben. Und das ist auch in einer Beziehung total wichtig. In der Ehe geht es darum, zu geben und zu nehmen. Und auch mit Jesus ist es wichtig, dass wir geben und nehmen. Und Paulus benutzt hier dieses Bild von einem Körper. Und ich finde dieses Bild wunderschön, weil wir sind ein Leib als Kirche. Als Köln City Church sind wir ein Leib. Und Jesus ist der Kopf dieses Leibes. Und wir haben verschiedene Funktionen. Und die Frage ist, kennst du deine Funktion in diesem Leib? Und was ich beobachte, verstärkt, ist, dass viele Kirche so ein bisschen benutzen wie so eine Dating-Agentur. Dass man Kirche datet. Dass man da hingeht, sie cool findet, die Programme cool findet. Und es ist super, dass ihr hier seid. Aber alle paar Wochen sage ich euch einfach mal, was ich glaube, was die Bibel sagt, was der Leib Christi ist. Und zwar ist das ein Ort, wo du nicht einfach nur hingehst und sagst, wow, cooles Programm. Ich frage mich, wer heute predigt. Ich hoffe, der Worship ist heute cool. Sind keine Ausfälle da. Ja, dann komme ich doch nicht oder so. Sondern dass du sagst, ich bin Teil dieses Leibes und ich habe eine Funktion zu erfüllen. Und wenn ich nicht da bin, ist diese Funktion nicht da. Und ich glaube, dass viel zu viele einfach Kirche betrachten wie etwas, wo man hingeht, ein Event oder wo man ab und zu mal einfach auftaucht. Aber Paulus nimmt hier das Bild von einem Körper. Und ein Körper hat viele verschiedene Funktionen. Und wir sind die Hände und Füße von Jesus. Wir sind seine ausführende Kraft in dieser Welt. Und deswegen ist es so unfassbar wichtig, dass du verstehst, dass du wichtig bist. Und dass Gott einen Platz für dich hat. Und dass du eine Berufung und eine Begabung hast, die diese Kirche braucht, wenn du Teil von uns bist. Das ist einer der Hauptgründe, warum wir Next Step machen. Der Hauptgrund, warum wir Next Step machen, ist, um dir zu helfen, rauszufinden, was hat Gott in dich hineingelegt. Weil wenn du mich fragst, ob die Kirche gut läuft, dann sage ich, ja, sie läuft gut. Aber mit dir würde sie noch so viel besser laufen. Und deswegen ist Paulus so auf dem Herzen, dass er darüber nachdenkt und den Leuten in Rom sagt, so, hey, wir sind ein Leib und wir haben verschiedene Funktionen und verschiedene Gaben und wir wollen einander dienen. Wir wollen Leute sein, die nicht nur nehmen und nicht nur konsumieren, sondern wir wollen geben. Wir wollen ein dienendes Herz haben. Und ich hatte so ein Bild in der Vorbereitung, das ich vor Jahren schon mal gehabt hatte. Und Ich finde, das ist ein Wort, was vielleicht in dein Leben hineinspricht, weil ich hatte wirklich auf dem Herzen, dass ich das zeigen soll, weil ich glaube, dass es in dein Leben hineinspricht. Und das ist ein Bild, wo ich glaube, viele so ein bisschen stecken bleiben. Und ihr seht es hinter mir. Ich glaube, dass viele Christen sich als Katzen sehen, aber Gott sieht dich als Löwe. Und ich glaube, dass du viel stärker bist und viel mehr in dir steckt, als du vielleicht bis jetzt erlebt hast. Und ich glaube, wenn wir anfangen zu verstehen, was Gott in uns hineingelegt hat, dann denken wir nicht mehr über uns selber wie eine Katze, sondern wir fangen an, darüber nachzudenken, dass wir ein Löwe sind. Dass wir stark sind. Die Bibel sagt, wir sind Könige und Priester. Wir haben eine Berufung auf unserem Leben. Die Bibel sagt, der gleiche Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in dir. Weißt du, wie mächtig dich das macht? Wie kraftvoll? Wenn du betest, dann passiert was in der geistlichen Welt. Wenn du in einen Zugabteil steigst, verändert sich die geistliche Atmosphäre. Wenn du an deinen Arbeitsplatz kommst, verändert sich was in der Atmosphäre. Und ich glaube, dass wir diese Haltung von einem Löwen immer wieder annehmen müssen oder annehmen sollen, weil Jesus durch uns wirken möchte. Wir sind seine Hände und Füße. Und es geht nicht darum, einfach nur hier heute zu sitzen und zu sagen, yes, ich war in der Church, Hammer, Box, super, jetzt geht's wieder ab in Karnevalszug, alles cool. Solange du verstehst, dass du ein Löwe bist und dass Gott dich viel stärker sieht als du dich selber. Dass er Berufung, Begabung in dich hineingelegt hat, die dich so viel stärker machen. Henry Ford hat mal gesagt, ob du denkst, du schaffst etwas oder ob du denkst, du wirst es nicht schaffen, du hast recht. Und ich finde, so viel ist, da ist so viel Wahrheit drin, weil so viel startet mit unserem Denken. Wie denken wir über uns selber, über unsere Identität als Christen, als Frau, als Mann vielleicht, als Ehemann, als Ehefrau, als Freund. Wie denken wir über uns selber? Und ich bin fest davon überzeugt, dass unser Denken unser Handeln beeinflusst. Und deswegen denk von dir als ein Löwe. Und du bist Teil eines Leibes, du bist wichtig. Jesus hat einen Platz für dich. Und ich finde das so, so wichtig, dass du das verstehst. Deswegen wollen wir das leben, wir wollen es rausfinden und wir wollen einander dienen. Alright, Paulus geht weiter in seiner praktischen Lehre, Vers 9. Und er erzählt jetzt so ein bisschen, wie das aussehen soll, konkret als Kirche. Wie soll das aussehen, so zu leben? Da steht, eure Liebe soll aufrichtig sein. Und wenn ihr das Böse hassen müsst, sollt ihr das Gute lieben. Das Gute lieben. Seid in herzlicher Liebe miteinander verbunden. Gegenseitige Achtung soll euer Zusammenleben bestimmen. Bewältigt eure Aufgaben mit Fleiß und werdet nicht nachlässig. Lasst euch ganz von Gottes Geist durchdringen und dient Gott, da haben wir das Wort, und dient Gott dem Herrn. Seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Bleibt standhaft, wenn ihr verfolgt werdet. Und lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft anderen Christen, die in Not geraten sind. Und seid gastfreundlich. Bittet Gott um seinen Segen für alle, die euch verfolgen. Ja, segnet sie, anstatt sie zu verfluchen. Freut euch mit den Fröhlichen. Weint aber auch mit den Trauernden. Seid einmütig untereinander. Strebt nicht hoch hinaus. Und seid euch auch für geringe Aufgaben nicht zu schade. Hütet euch davor, auf andere herabzusehen. Super tolles, praktisches Bild, was Paulus hier gibt, wie eine Kirche aussehen kann. Und es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Jürgen Moltmann, ein deutscher Theologe, hat mal gesagt, das Gegenteil von Armut ist nicht Reichtum, sondern Gemeinschaft. Und ich glaube, da steckt so viel Wahrheit drin, weil du kannst alles Geld der Welt haben und trotzdem einsam und alleine sein. Aber ich glaube, wenn du Gemeinschaft hast, bist du reich. Weil du hast Menschen an deiner Seite, die dir aufhelfen, wenn du fällst, die dich ermutigen, wenn es gerade schwer ist, die mit dir lachen, wenn es super läuft und mit dir weinen, wenn es schwierig ist. Und diese Gemeinschaft ist so viel wert und sie ist so reich, dass sie jeder Mensch braucht. Und deswegen wollen wir uns einander lieben und dienen, weil wir einfach glauben, dass das etwas ist, was Jesus sich vorstellt für seine Kirche. Drei Worte, die wir gerne vergessen. Wir wollen lebendiges Opfer sein. Wir wollen einander dienen. Und das Letzte, da springen wir ins Kapitel 13, da steht, oder sagt Paulus, jeder soll sich den Behörden und Amtsträgern des Staates unterordnen. Denn es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Jede ist von Gott eingesetzt. Das dritte Wort, was wir gerne vergessen, ist unterordnen. Ich mag das noch nicht mal auszusprechen. Das ist unangenehm, das Wort. Ne? Unterordnen mögen wir überhaupt nicht. Gerade als Deutsche. Ne? Wir mögen es nicht. Oder in unserer Kultur hier im Westen, wir leben, wir werden geprägt von klein auf. lass dich nicht unterkriegen oder lass dich nicht unterordnen im Westen oder in Europa. Das ist ein Konzept, was wir überhaupt nicht mögen. Unterordnen, was ist das denn? Ich lasse mir doch von keinem was sagen. Aber es ist so spannend hier, dass Paulus diese Gemeinde ermutigt, weil die stehen gerade in so einem kleinen Konflikt. In der Gemeinde in Rom war es nämlich so, dass die Christen verstanden haben, dass Jesus der Kopf ist und dass er regiert, dass er König ist. Und die haben sich gefragt, okay, wenn Gott jetzt regiert und wenn er der Herr ist, müssen wir dann noch Steuern zahlen? Und wenn Gott regiert und er der König ist, müssen wir dann noch uns an die Gesetze des Landes halten, weil Gott ist ja da drüber. Und Paulus wollte Klarheit bringen damit, um denen zu sagen, hey, in erster Linie geht es darum, dass wir uns Gott unterordnen, aber natürlich geht es auch darum, dass wir uns an Sachen halten, die in unserem Land beschlossen werden. Das heißt aber in keinster Weise, dass wenn ein Land sich entscheidet, komplett gegen das zu leben, wie was Gott sagt, dass wir dann einfach stillschweigend zugucken sollen und nichts machen, weil wir sagen, hey, Römer 13, hast du nicht gelesen? Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, tatenloses Abwarten und stumpfes Zuschauen sind keine christlichen Handlungen. Und ich glaube, dass Gott uns aufruft, eine Stimme zu sein für die Menschen, die keine Stimme haben. Ich glaube, dass Gott uns beruft dafür, Menschen zu helfen, die in Not sind. Aber ich glaube auch, dass wir verstehen müssen, dass es einen Moment in deinem Leben gibt, wo du verstehst, dass du dich unterordnest unter Gottes Herrschaft und unter seinen Willen. Und ich glaube, das vergessen wir im Laufe unseres Christseins, dass wir uns unterordnen, dass Gott unsere Regierung ist, dass er das Sagen hat. Und ich habe diese Frage im Kopf gehabt, und ich stelle sie euch heute Morgen so ein bisschen als Herausforderung. Wem folgst du? Oder wer folgt wem? Ist besser formuliert. Wer folgt wem? Weil ich manchmal das Gefühl habe, dass wir unser Leben leben und dass Jesus uns folgt und nicht wir Jesus. Keine Ahnung, ob das Sinn für dich macht, aber ich habe oft das Gefühl, dass wir unser Leben leben. Wir treffen Entscheidungen in allen möglichen Bereichen, sei es beruflich, sei es in Beziehungen. Und wir treffen Entscheidungen und sagen, Jesus wird das schon segnen und er ist dabei. Und stellen uns gar nicht mal die Frage, hey, vielleicht ist das falsch rum. Vielleicht muss ich Jesus nachfolgen und fragen, hey Jesus, was ist eigentlich dein Wille in meinem Leben? Was möchtest du, was ich für Entscheidungen treffe? Was möchtest du, was ich für Dinge tue in meinem Leben? Und ich glaube, dass wir das manchmal durcheinander bringen. Und deswegen ist dieses unterordnende Wort, was mir auf dem Herzen liegt für heute, dass wir verstehen, dass wir zuallererst Gott unterstellen. Und Jesus hat das schon verstanden. Es gab einen Moment in seinem Leben, da war er kurz davor, tatsächlich ein lebendiges Opfer zu werden, indem er am Kreuz gestorben ist für deine und für meine Schuld. Und er stand im Garten mit seinen Jüngern und er wusste, dass seine Stunde gekommen war und dass es gleich ernst wurde. Und er war nervös, er hatte Angst, er hat Schweiß, er hat Blut geschwitzt, ne? Also es ist eine unfassbare Situation, körperlich auch für ihn. Und er hat gesagt, Gott, wenn das möglich ist, dann würde ich es gerne nicht machen. Aber, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und ich glaube, das ist eine Haltung, die wir manchmal vergessen, dass es darum geht, dass es nicht mein Wille ist, sondern Gottes Wille. Dass wir Jesus nachfolgen. Er geht voran. Er lenkt unsere Wege. Er sagt uns, was in unserem Leben passiert. Und wir folgen ihm, nicht andersrum. Und wenn Jesus was in deinem Leben machen möchte, dann will ich dich ermutigen, ein lebendiges Opfer zu sein, das bereit ist zu dienen und zu sagen, alles klar, Gott, ich ordne mich dir unter und ich gehe diesen Schritt. Wir reißen die Zelte ab und wir ziehen nach Köln, weil wir dir vertrauen, dass du einen Plan hast. Und auch wenn wir nicht alles wissen und auch wenn wir nicht alle Antworten haben, halten wir daran fest. Und es ist unfassbar zu sehen, was Gott macht, wenn Menschen sich Gott unterordnen. Und ich möchte euch das einfach mitgeben und die Band kann gerne zurückkommen. Einfach so als Abschluss von dieser Serie. Ihr könnt gerne 13, 14, 15, 16 nochmal lesen im Römerbrief. Aber Paulus macht das so klar, dass wir, weil wir Gottes Gnade und Barmherzigkeit erlebt haben, jetzt an einen Punkt kommen, wo wir sagen, okay Gott, ich habe was empfangen von dir und jetzt darf ich was geben. Und ich gebe dir mein Leben. Und zwar alles. Ich mache mich selber ein lebendiges Opfer für deinen Plan, für deinen Willen. Und ich möchte Teil werden von der Lösung, einen Unterschied zu machen in unserer Generation, in unseren Generationen, in unserem Land, in unseren Ländern. Und möchte mich einsetzen für das, was du tun möchtest durch mein Leben. Und wie geht das? Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschieht. Ich ordne mich unter. Und ich hatte das Gefühl, dass so als Abschluss von dieser Serie wir so ein bisschen vielleicht Dinge ablegen müssen, die wir bis jetzt so aufgesammelt haben über die Jahre. Und vielleicht sind da Dinge wie Stolz oder Angst oder Zweifel. Aber ich glaube, dass Jesus heute Morgen manche von euch freisetzen möchte von diesem Zwang, selber die Kontrolle zu haben, selber das Gefühl zu haben, ich muss jede Entscheidung selber treffen und ich hoffe, dass Gott sie segnet. Und dass du an einen Punkt kommst, wo du sagst, Gott, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Egal, was es heißt. Weil ich bin ein lebendiges Opfer und ich möchte Menschen und dir dienen. Und ich sag dir, wenn du das betest, dann werden Dinge in deinem Leben passieren. Dann wirst du Begegnungen mit Menschen haben, die werden dich aus den Socken hauen. Weil Gott liebt Menschen. Und er ist dabei, unser Land zu verändern. Er ist dabei, unser Land zu prägen und seine Gnade auszugießen über unsere Städte, über unsere Nachbarschaft, über unsere Familien, über unsere Freunde. Und es erfordert, dass wir uns an Worte erinnern, die wir vielleicht ganz am Anfang mal geglaubt haben und jetzt über die Jahre vielleicht ein bisschen vergessen haben. Nämlich, dass wir ein lebendiges Opfer sind, dass wir berufen sind zu dienen und dass wir uns Gott unterordnen. Vielleicht können wir mal zusammen aufstehen. Ich hatte echt auf dem Herzen, für Menschen zu beten, die das Gefühl haben, so dass ja, da vielleicht so ein Perspektivwechsel stattfinden muss. Wer folgt eigentlich wem? Und ich glaube, das ist einfach eine Entscheidung, ist in unserem Herzen als allererstes. Ne, wir haben heute gelernt, dass wir unser Denken verändern. Dass Gott möchte, dass wir unser Denken zuallererst verändern. Und Buße tun oder ne, um Vergebung bitten, heißt eigentlich nichts anderes, als unser Denken zu verändern. Dass wir anfangen, anders zu denken. Ich bin nicht mehr der, der ich mal war. Ich denke heute anders. Und ich möchte einfach für dich beten heute Morgen, wenn du das bist und du möchtest einfach da so einen Switch haben und sagen, okay, Jesus, ich möchte dir folgen. Ich möchte ein lebendiges Opfer sein. Ich möchte verstehen, dass ich einen Platz habe, dass du einen Unterschied machen möchtest mit meinem Leben. Ich bin stärker, als ich vielleicht selber denke. Hey, wir wollen dir helfen. Next Step ist ein super Start, dir zu helfen, womit Gott dich begabt hat. Und dann, dass wir verstehen, dass wir uns Gott unterordnen. Und Jesus, ich bete jetzt heute Morgen für Menschen, die das Gefühl haben, was kann Gott schon mit meinem Leben anfangen? Wozu bin ich eigentlich hier? Ich habe doch nichts, dir anzubieten, Jesus. Gott, ich möchte sagen, dass du diese Lüge entfernst in Jesu Namen. Ich möchte, dass du sie ersetzt mit deiner Liebe und mit deiner Bestätigung, mit deiner Barmherzigkeit und mit deiner Gnade. Und möchtest du uns verstehen lässt, dass du gekommen bist, um uns Leben zu geben und Leben in Fülle. Und Jesus, ich bete, dass wir Menschen sind, die dieses Leben in Fülle leben. Dass wir verstehen, dass wir ein lebendiges Opfer sind. Dass wir eine Berufung haben, Menschen zu dienen mit dem, was du uns gegeben hast. Und dass du zuerst kommst, dass es dein Wille ist und nicht mein Wille. Vielleicht bist du aber auch hier und du kennst Jesus gar nicht. Ich möchte dir eine Möglichkeit geben, heute Morgen eine Entscheidung zu treffen, die dein ganzes Leben von diesem Moment an verändern kann. Wir haben 4 Symbole, die wir immer benutzen, um zu erklären, wie starte ich eigentlich eine Beziehung mit Jesus? Wie fängt das eigentlich an? Und das Erste, was du verstehen musst, ist, dass Gott dich liebt. Gott liebt dich. Egal, wo du herkommst, egal, was du gemacht hast, egal, was deine Geschichte ist oder dein Background, Gott liebt dich. Und es gibt bestimmt Dinge in deinem Leben, auf die du nicht stolz bist, die dir vielleicht unangenehm sind, vielleicht schämst du dich dafür. Aber genau für diese Dinge ist Jesus gestorben am Kreuz. Wir haben es nicht verdient und deswegen heißt es Gnade. Und er bietet dir an, ein neues Leben zu leben. Die Bibel sagt, das Alte ist vergangen, das Neue ist da. Und es ist ein Moment, wo du eine Entscheidung triffst, einfach Ja zu sagen zu Jesus. Und deswegen ist das dritte Symbol ein Kreuz, weil Jesus für dich am Kreuz gestorben ist und er bietet dir das an. Und deswegen ist er ein Fragezeichen, weil die Entscheidung liegt bei dir. Nimmst du dieses Geschenk an, gehst du diesen Schritt und sagst, Jesus, ich möchte, dass du in mein Leben kommst, dann möchte ich dich ermutigen, einfach ein Gebet mit mir mitzubeten, wo wir Jesus die Chance geben, in dein Leben hineinzukommen. Du hast verstanden, dass Gott dich liebt, dass da Dinge sind, die dich trennen von Gott, aber dass Jesus einen Weg gemacht hat, in die Gegenwart Gottes und dass es jetzt deine Entscheidung ist. Und wenn du das heute Morgen bist, dann möchte ich uns ermutigen, alle mal die Augen zu schließen und dich einladen, mit mir mitzubeten. Ganz einfaches Gebet, aber es hat so viel Kraft. Und dieses Gebet ist, Jesus, komm in mein Leben. Und wenn du das bist, dann bete das in deinem Herzen. Jesus, komm in mein Leben. Jesus, komm in mein Leben. Und wenn du das gebetet hast in deinem Herzen zum ersten Mal oder vielleicht zum wiederholten Male, dann würde ich dich super gerne segnen und einfach beten, dass Jesus wirklich in dein Leben jetzt kommt und dich verändert, weil wir wissen, dass es die Wahrheit ist. Und vielleicht kannst du es kurz mit einem Handzeichen signalisieren, dass du das gerade mitgebetet hast, und dann würde ich super gerne einfach dich noch segnen. Dankeschön, ihr beiden, ihr könnt die Hand wieder runternehmen, auch ihr drei da, super, Hammer, könnt die Hand gerne wieder runternehmen. Dankeschön da, super, richtig cool. Auch da hinten, danke, ich sehe euch da links, Hammer, danke, könnt die Hand gerne wieder runternehmen. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, Jesus, dass du Leben schenkst. Ich danke dir, dass du von Tod zu Leben gegangen bist. Dass du nicht im Grab geblieben bist, sondern dass du nach 3 Tagen wieder auferstanden bist. Jesus, wir danken dir, dass du uns vergeben hast. Dass wir in Freiheit zu dir kommen dürfen, Vater. Und wir beten jetzt für neues Leben. Wir beten, dass du Schuld wegnimmst und Scham, Jesus, und dass du es ersetzt mit deiner Liebe, mit deinem Frieden, mit deiner Kraft, Jesus, mit deinem Heiligen Geist. Und ich bete jetzt für jeden, der diese Entscheidung getroffen hat. Ich bete, dass du ihm nah bist, Herr. Ich bete, dass du ihn spüren lässt, dass du für ihn bist. Dass du einen Plan hast für sein Leben, Herr. Wir danken dir, Vater, dass du ein guter Gott bist, der gute Pläne hat für seine Kinder. In Jesu Namen. Amen. Amen. Komm mal, lasst uns die Leute mal mit dem Applaus begrüßen. Es ist Hammer, dass du dich entschieden hast. So, so gut.
Wir als Köln City Church haben den Traum, unsere Stadt mit der Liebe Gottes zu verändern. Wenn du dich weiter mit uns connecten willst, dann nutzt doch unsere Website citychurch.köln oder schau auf unserer Facebook- oder Instagram-Seite Köln City Church vorbei.